Herr Reaktor, und das habe ich hier ein Wunschtraum, ein Jugendtraum wahrgemacht. Ich kam zur Raumfahrt. Und ich bin bei der internationalen Raumfahrtfirma Astrum Space Transportation. Das ist die Firma, die den europäischen Anteil der Raumstation zum Beispiel gemacht hat. Und ich war da zuständig für alles, was Rechner betrifft, Computer. Und ich sage immer an dieser Stelle zur Selbstbeweihräucherung, der Rechner, der die Lage der internationalen Raumstation steuert, der kommt tatsächlich aus meiner Schmiede. Ja, und jetzt mit dem wohlverdienten Ruhestand und halt überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz solche Vorträge, wie ich sie dann gerne auch bei euch dann halten möchte. Und ansonsten bin ich eben fulltime eigentlich beschäftigt mit Seelsorge, mit Newslettern, die ich schreibe, mit Büchern, die ich schreibe und Videos, die ich mache. Und ansonsten, ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau und bin der Vater von zwei Söhnen. So viel von mir.
Schön.
Herzlichen Dank. Deine Frau durfte dich kennenlernen in dieser Woche. Und wir freuen uns, dass du ja in die Schweiz kommst mit deiner Frau zusammen. Und ihr werdet auch hier wohnen. Wir haben eine Wohnung organisiert, wo er dann diese knapp 2 Wochen wohnen kann. Du kommst mit dem Auto, gell?
Ja.
Genau. Und deine Frau fährt, habe ich gehört.
Ja, sie ist begeisterte Autofahrerin und
ich habe
das Auto und dann...
Sehr gut. Wie lange seid ihr da unterwegs von Deutschland?
Und wir machen Halt in Stuttgart und besuchen da Freunde und dann geht es weiter, also 2x4 Stunden etwa.
Ah, sehr gut. Okay, zur zweiten Frage. Was motiviert dich, Vorträge und evangelistische Veranstaltungen über Physik und Wissenschaft und die Sinnfrage zu halten? Und wie kamst du überhaupt dazu?
Ja, also zunächst mal, es motiviert mich zweierlei, um das mal ganz knapp zu sagen. Erstens, ich bin nach wie vor verblüfft, dass man tatsächlich den Sinn des Lebens finden kann und das ausgerechnet mit dem Christsein. Und zweitens bin ich verblüfft, dass so wenige Menschen davon etwas wissen. Das ist also die Kurzversion der Antwort auf diese Frage. Wenn ich darf, würde ich da ein bisschen weiter ausholen. Und mal zurückgehen zu der Zeit, als ich noch gesucht habe nach dem Sinn des Lebens. Wie gesagt, ich war ja in Namibia geboren und aufgewachsen und bin dort mit allerhand Naturphänomenen konfrontiert worden, wie zum Beispiel den namibianischen Nachthimmel. Das ist was ganz anderes als was man hier zu sehen kriegt. Das ist so gewaltig. Und andere Dinge, dass ich also relativ früh die Frage hatte, was machen wir hier eigentlich auf diesem Planeten? Was ist der Sinn der ganzen Geschichte? Und aus diesem Grunde fuhr ich dann mit 19 Jahren nach Deutschland zum Studium der Physik. Habe aber schnell begriffen, die Physik hat gar nicht die Intention, die Antwort auf diese Frage zu geben, kann das auch nicht, sondern sie beguckt nur die Natur, staunt darüber, dass es Naturgesetze gibt und schreibt die auf, aber mehr macht sie nicht. Also habe ich gesagt, okay, dann geht's nicht. Dann habe ich aber gesagt, die Antwort muss ja irgendwie ins Bewusstsein des Menschen kommen. Gibt es bewusstseinserweiternde Methoden oder Möglichkeiten? Und der nächste Schritt war dann naheliegend, ich experimentierte mit Cannabis. Geriet aber in eine Psychose und ich würde heute immer wieder sagen, nur gar nicht dieses Zeug legalisiert. Nicht bezahlen würde nicht so einfach. Und losgekommen bin ich davon, indem ich vom Regen in die Auto kam. Ich habe dann transzendentale Meditation gemacht. Unter der Leitung von diesem Maharishi Mahesh Yogi, vielleicht kennt der eine oder andere den noch. Und als ich initiiert wurde mit dieser Methode, wusste ich sofort, dass es das Gleiche wie unter der Wirkung der Droge, nur schwächer, aber preiswert, kostete nichts, also bin ich umgestiegen. Und darüber kam ich dann zu fernöstlichen Weisheitslehrern, zum Buddhismus, schließlich landete ich bei der Theosophie, bei der Anthroposophie und habe schließlich eine gut funktionierende Methode des Hellsehens auch noch gelernt. Und das war alles zwar einerseits faszinierend, aber zum anderen eben, ich landete in einem psychischen Labyrinth, nicht da war nichts zu finden, was Sinn des Lebens betraf. Und das Interessante war, das Christsein hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar meiner Suche. Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert und gelegentlich mit meinen Eltern in die Kirche gegangen, zu Weihnachten oder zu Ostern, aber nie habe ich gehört, dass der Sinn des Lebens im Christsein zu finden war. So war das überhaupt nicht interessant für mich. Aber dann begann Gott auf eine geradezu, ich sage immer geradezu kunstvolle Weise, mich zu sich zu holen. Und zwar, ich hatte also das Diplom in der theoretischen Physik, dann trotz aller Schwierigkeiten gut hingekriegt und lief dann eines Nachmittags so durch Göttingen und sah ein Plakat, wo geworben wurde für ein Stipendium nach Kalifornien. Und da habe ich gesagt, da bewerbe ich mich mal, vielleicht klappt das, vielleicht nicht. Und es klappte, und die sagten dann, es tut uns aber leid, sie können nicht nach San Francisco oder Los Angeles, die Plätze sind alle belegt, dann müssen sie nach San Diego. Und da habe ich gesagt, das ist mir doch wurscht, die Hauptsache Kalifornien. Und dann landete ich in San Diego und stellte fest, das ist eine der drei schönsten Städte der Welt, mit dem Kapstadt und City vielleicht noch. Gewaltig. Wunderbar, die kalifornische Sonne und alles Mögliche, aber ich war in einer Uni gelandet, die praktisch so eine Elite-Schule war. Nicht? Da wurde knallhart gearbeitet, 17 Stunden am Tag war überhaupt kein Problem. Und ich habe mir da gesagt, also den Sinn des Lebens habe ich immer noch nicht gefunden. Und wenn ich nicht weiß, wozu ich lebe, dann muss ich mir diese 17 Stunden am Tag nicht antun. Dann kann ich auch einen Job machen, wo ich nicht studieren muss. Dann kann ich Praxifahrer werden oder sonst was. Und ich gab mein Stipendium zurück. Ich wurde ein Dropout. Und das war nicht ganz ungefährlich, denn das Geld wurde immer weniger. Ich hatte keine Versicherung fürs Auto, ich hatte keine Krankenversicherung. Und wie dem auch sei, ich machte mich weiter auf die Suche. Und gefunden habe ich auf folgende Weise. Ich machte die Bekanntschaft einer Bulgarin, die aus unter abenteuerlichen Umständen aus den damals kommunistischen Bulgarien geflohen waren. Und die kam auch an die Uni und dort war ja überhaupt in Amerika und auch weltweit diese linke Revolution. Und einer der Köpfe war Professor Marcuse, der war auch an der Uni und der war hoch als Freund, dass die kam aus dem Land, dessen Ideologie im Namen stand, aber sie sagte, ihr spinnt nicht, das ist ja, ihr seid ja verrückt. Und sie wurde auch ein Dropout, wir lernten uns kennen. Aber bald kam es zu einer Beziehungskrise und jetzt kam es. Sie schleppte mich zu einem Counselor. Die gab es damals in Land am Meer, also selbsternannte Berater oder Psychotherapeuten, aber ohne eigentlich eine Ausbildung oder so. Und sie schleppte mich dazu, zu einem, ich kam widerstrebend mit und der entpuppte sich als Pastor. Und um mal das Gespräch einzuleiten, sagte ich, oh, Sie sind ein Mann Gottes, so ein bisschen ironisch. Was meinen Sie denn, ist der wichtigste Satz in der Bibel? Und da kam die erste Überraschung, der sagte, jeder Satz, klappte seine Bibel auf und fing an, mir vorzulesen. Wir hatten uns vielleicht 10 Minuten kennengelernt, dann las der mir aus der Bibel vor. Und ich habe solche Sätze noch nie gehört. Das waren wie Hammerschläge, nicht? Zum Beispiel der Satz, wen der Dürste, der komme zu mir und trinke. Boah, da war ich gemeint. Ich wusste ganz genau, was mit diesem Durst gemeint war. Meine Suche nach dem Sinn des Lebens. Oder wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, ich wandelte im Finstern, das wusste ich. Und jemand sagt mir, das kann man das Licht des Lebens haben. Und so weiter und so fort. Und der las unverdrossen, weil mir ein wenig die Tränen kamen. Ich dachte, also heulen darf ich hier mal gar nicht, denn die Freundin hat es ja, wir waren ja mal schon damals. Ja, und schließlich hörte er auf, blickte auf, schaute mich an und sagte, Albrecht, du bist ein Sinnsuchender. Na, woher wusstest du das eigentlich? Und er sagte, du kannst finden, du kannst jetzt finden, willst du? Und du sagst, ich habe fest, das geht, ich habe gerne. Und dann kam die zweite Überraschung, dann sagte er, dann bete in ihn nach. Und das war das Übergabe. Ja, dann verabschiedeten wir uns. Das eigentliche Thema haben wir gar nicht mehr angesprochen. Ich saß im Auto mit meiner Freundin und fragte mich, was ist denn jetzt passiert? Also gebetet habe ich schon ewige Zeit nicht mehr. Aber ich wusste, das war gut. Und im Nachhinein weiß ich, dass das die erste Begegnung mit Gott war. Ich hatte ja keine Ahnung von der Bibel, er konnte nicht auf die eine oder andere Bibelstelle verweisen und sagen, wisst ihr, so ist das gemeint, sondern er konnte sich nur in seiner Qualität darstellen, dieses innere Gefühl im Vergleich zu allen anderen Versuchen, Cannabis und Physik und sonst was, ganz verständlich. Und der Mann hat mir dann noch gesagt, die Bibel, er tut mir die so erleben, das musst du essen. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe eine Bibel gekauft und gelesen. In der Zwischenzeit hatte ich einen Job gefunden, erst als Sprachlehrer an einer Schule und dann wurde ich der Direktor von dieser Schule. Dann hatte ich genug Zeit zu lesen. Ich arbeite entweder morgens und überließ der Sekretärin, die arbeitet nachmittags oder umgekehrt, die hatte immer einen Tag Zeit und las in der Bibel. Und es dauerte dann ungefähr noch 6 Wochen nach diesem Fall, dass ich begriff, dass ich gefunden hatte. Und zwar an einer Tankstelle, das werde ich nie vergessen. Ich betankte da meinen Volkswagen Buggy und plötzlich wusste ich, jetzt habe ich was gefunden. Und der Tankschutzen, der schnappte, das war also alles längst voll. Ich stand da nur einfach so 10 Minuten bestimmt in der kalifornischen Sonne und genoss diesen Moment, werde ich nie vergessen. Ja, und dann ging es eben los mit dem Christsein und letztlich ging ich dann nach kurzer Zeit wieder zurück nach Deutschland und zur Promotion. Und da kam mir plötzlich ganz klar die Erkenntnis, andere sollten auch diese Erfahrung haben. Nicht? Da gab es also genug Studenten, die letztlich auch da rumkauften und nicht wussten warum. Und ich fing dann an, Plakate nachts zu kleben auf dem Campus und einzuladen zu Vorträgen. Ich hatte einen Saal gekriegt vom CVM und dann machte ich Vorträge. Und erklärte das Evangelium und zum Schluss sagte ich dann immer, okay, jetzt ist der Vortrag oder die Situation vorbei, bitte nach Hause. Aber wer noch bleiben will, wer noch mehr wissen will, der kann bleiben. Und da blieben immer welche. Und die führte ich genauso, wie ich es gelernt hatte, zum Glauben. Nämlich nicht lange fackelt, sondern das Evangelium erklären, das ist klar, aber dann zur Übergabe führen und es wurde eine richtige Studentenarbeit am besten. Und nach dem Studium setze ich das Wort im Beruf und zwar im Rahmen der IVCG, Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute und Führungskräfte. Die besteht so aus, damals bestand die aus Gruppen von Führungskräften in etwa 80 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und im Rahmen dessen hielt ich also überall Vorträge und durfte immer wieder Menschen zum Glauben führen. Und ich war dann auch in der Geschäftsführung zuständig für Mission und Evangelisation. Und diese ganze Vortragstätigkeit weitete sich aus auf die SMG, Schlesien-Mission Deutschland, auf den Deutschen Christlichen Technikerbund, Marburger Kreis, Christen im Beruf und auch Gemeinden, wo ich dann zum Teil auch Evangelisation hielt. Und dann begann ich auch Bücher zu schreiben und ich mache auch ein Newsletter. Und jetzt zur Frage, warum auf YouTube? Und das ging mit der Corona-Zeit los. Und zwar hatte ich einen Vortrag in Wien, der sollte Samstagabend stattfinden. Und ich flog Freitagabend los und am Samstag früh kam es zu einem Lockdown in Österreich. Das heißt, der Vortrag fand nicht statt. Ich flog dann gleich wieder zurück und habe den Herrn gefragt, also wieso diese Zeit und Geldverschwendung. Und dann wurde mir aber Folgendes klar, ich hatte den Veranstaltern des Vortrages gesagt, wenn du das jetzt absagst, kannst du den Leuten sagen, der Vortrag ist aber auch auf YouTube. Ich hatte damals schon ein paar Vorträge gemacht. Und dann merkte ich plötzlich, das ist das, worum es geht. Ich soll Vorträge auf YouTube machen. Und das ging dann. Das ist der Grund. Und zur Frage, warum die Vorträge sehr viel das Thema Physik berühren. Nun, die meisten Menschen haben ja keine Ahnung, was Christsein ist. Schlimmer noch, sie haben eine falsche Vorstellung von Christsein und lehnen dieses falsche Christsein deshalb als ab, was ich gut verstehen kann, und sind skeptisch. Das heißt, sie brauchen vertrauensbildende Maßnahmen. Und meine vertrauensbildende Maßnahme besteht darin, dass ich Physiker bin. Also man glaubt offenbar Physiker mehr als Theologen heutzutage. Und dann war ich eben auch noch Manager dieser europäischen Raumfahrtfirma. Und deswegen rede ich eben von Physik und vom Weltall und mache das immer so. Meine Vorträge haben immer 2 Teile. Der erste Teil, da versuche ich Widersprüche. waren ja real in Bezug auf die sogenannte klassische Kunst. In der Zwischenzeit, bei der Verhandlung, ist ein riesen Umbruch entstanden und es gibt kaum noch Widersprüche zwischen Liebe und der modernen Kritik. Praktisch eigentlich keine mehr. Die Widersprüche sind alle ausgeräumt. Und das erzähle ich dann immer so ein bisschen und dann erzähle ich auch so anhand der Kosmologie und der Sternbilder und sonst was, was das für ein Rätsel ist, das Ganze, und dann komme ich auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und dann bin ich beim Evangelium. Und das ist immer der zweite Teil meiner Vorträge und ich versuche das immer so zu erläutern, dass die Leute das auch verstehen können und jemand Christ wird und ich habe immer das Übergabengebet dabei. Und das führt eben dazu, dass die Leute also selbst durch diese Videos zum Glauben kommen. Ja, so viel zu der Antwort auf die Frage, warum Videos im Internet und warum Naturwissenschaft.
Herzlichen Dank. Ich habe auf einen deiner Vorträge gehört, damals in San Diego, als du deinen Job oder dein Studium an den Nagel gehängt hast, dass du Staubsaugerverkäufer gewesen bist. Warst du dann erfolgreich?
Ja, das habe ich ja jetzt aus Zeitgründen nicht weiter vertieft, aber das ist natürlich ganz krassig, was da alles passiert. Ich muss ja irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen. Und bevor ich dann an der Sprachschule landete, habe ich versucht, Staubsauger zu verkaufen. Das ging überhaupt nicht. Dann habe ich versucht, Essigkürbelinen zu verkaufen. Das ging auch nicht. Dann war ich angestellt bei einem Typen, der eine deutsche Zeitung da machen wollte. Ich war dann der Manager, der also die Annoncen da verkaufen sollte, aber das klappte auch nicht. Die Zeitung ging nach kurzer Zeit pleite. Also das war ganz schön kritisch und das muss ich schon sagen. Das war also ziemlich riskant, was ich da machte.
Ja, da muss ich auch schmunzeln, dass das alles hörte. Ein ereignisreiches Leben und wir freuen uns schon, wenn er seine ganze Geschichte dann noch erzählen wird und noch einiges mehr beinhaltet. Eine weitere Frage ist noch, welche Reaktionen erlebst du auf deine Vorträge? Sowohl die Live-Vorträge, die du hältst, wie auch Reaktionen auf YouTube-Vorträge?
Ja, die Vorträge, die Reaktionen sind durchweg positiv. Also was die Vorträge betrifft, ist es häufig so, dass die Leute sagen, so haben wir das Evangelium noch nie gehört. Warum haben wir das nicht vorher? Muss ich wirklich sagen. Und alles zur Ehre des Herrn, der mich geschult hat, dass ich das sozusagen auch aus der Sicht eines Physikers vielleicht ein bisschen strukturierter oder ein bisschen anders gerade dann vortrage. Auch wenn man die Kommentare zu den Videos sich mal anguckt, also man findet ja mal in Videos der Reichs, indem man einfach meinen Namen reintippt. Ich glaube, da alle keine Kenner, da kommt man drauf. Und guckt sich mal die Kommentare an, die sind durchweg sehr positiv. Es sind sehr viele Christen, die sich das angucken. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr fiese Reaktionen, wenige, aber fiese. Und das ist eigentlich meine Zielgruppe, das sind eben die Gutchristen. Diese Kommentare sind mir am liebsten und darauf antworte ich sehr sorgfältig, um den Leuten dann doch die Tiefe des Evangeliums, das eigentliche Evangelium darzustellen. Dann entstehen sich richtige Dialoge, er macht einen Kommentar, ich mache einen Kommentar und so weiter und so fort. Ja, und dann auch sehr positive Reaktionen auf die Bücher, mit zum Beispiel bei Amazon, abgesehen von sehr vielen Reaktionen, eine, sage ich mal raus, wo eine Frau gesagt hat, was ich 40 Jahre lang vergeblich gesucht habe, habe ich in 4 Tagen Lektüre dieses Buches, das ist das Buch Christen, das ist keine Religion, gefunden. Und wir haben Kontakt aufgenommen mit dieser Frau und die läuft wunderbar als Christin, ich betreue sie dann weiter. Das heißt, es kommt tatsächlich immer viele Menschen zum Glauben, sowohl auf den Vorträgen als auch, und das ist für mich das Erstaunlichste, aufgrund der Videos und der Bücher alleine zu Hause. Das finde ich so enorm. Und die kontaktieren mich, sofern sie das dann machen. Und dann kann ich sie weiterführen. Die sind ja meistens weit weg, also irgendwo in Salzburg oder in Wien oder in Stuttgart oder so. Da kann ich ja nicht immer hinfahren. Aber ich führe sie weiter. Ich habe 12 Videos zur Einführung, zu einer systematischen Einführung des Christseins. Die waren entstanden damals im Zusammenhang mit der Weiterführung von Führungskräften, die wir zum Glauben geführt haben. Und damit kann ich sie dann vertiefen, und, sodass das Ganze nachhaltig wird. Und wenn Sie diese 12 Videos durch haben, dann schicke ich Ihnen danach einen monatlichen Newsletter, den ich auch mit großer Freude mache. Und ich lese es dir dann auch. Aber ich muss tatsächlich sagen, so Ehre Gott ist, und das ist eben meine größte Freude. Und das füllt meinen ganzen Tag aus. Also ich bin Fulltime zugange mit diesen Dingen, dass Menschen tatsächlich zum Glauben kommen. Ich mache auch sehr viel Seelsorge, praktisch jeden Abend so eine Stunde Seelsorge an Christen, die zum Teil eben tatsächlich leider doch auch belastet sind. So, es gibt jetzt nicht Christen, die Depressionen haben und so weiter.
Danke. Diese 12 Videos, sind die online oder wo sind diese? Oder Christen weiterführst?
Ja, die sind nicht öffentlich zugänglich, denn für Nichtchristen, also wie gesagt, mein YouTube-Kanal ist eigentlich evangelistisch. Und alles, was ich dort mache, ist darauf orientiert, dass Nichtchristen das auch verstehen können. Aber diese vertiefenden Videos, die gehen ja ins Eingemachte, das ist nicht für Nichtchristen, das würde ich ja nur als Shitstorm kriegen oder sonst was. Und da habe ich die Links, die verteile ich dann an diejenigen, die Christen nicht geworden sind. Das ist privat sozusagen.
Sehr gut. Das, was du erzählt hast, deine Bekehrungsgeschichte, ist ja 50 Jahre her. Hat sich etwas, 54, genau, 50 Jahre her, hat sich etwas von deiner Liebeserfahrung zu Gott und zu Jesus in dieser Zeit verändert, entwickelt?
Ja, es ist immer tiefer und tiefer und tiefer geworden. Und ich erläutere das auch anderen, also diejenigen, die ich betreue. Man kann tatsächlich sagen, die Menschen, die ich jetzt zum Glauben geführt habe, an dem bleibe ich, nicht? Durch diese 12 Videos, dann durch die Newsletter, auch durch persönlichen Austausch per Mail und so weiter, sodass man fast sagen kann, ich habe so eine Gemeinde, die verteilt ist über Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und den erzähle ich natürlich auch so und führe sie immer tiefer. Zum Beispiel, was mir immer wichtiger wird, ist beim Gebet nicht nur immer Bitten vorzutragen, sondern einfach wunschlos in der Gegenwart Gottes zu verweilen, in Anbetracht der Tatsache, dass das die größte Bitte ja bereits erfüllt ist, nämlich die Vergebung der Schuld. Das heißt, der Zugang zu dem Schöpfer. Und ich sage auch immer, liebe Leute, setzt euch einfach in die Gegenwart Gottes und freut euch daran, dass ihr bei diesem Schöpfer hoch willkommen seid. Dass da nur Wohlwollen ist. Es gibt keine Anklage mehr. Alle Anklage liegt auf Jesus Christus. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, was so in den letzten 4-5 Jahren sich sehr vertieft hat. Ich beginne meine stille Zeit morgens eigentlich immer mit diesem Verweilen in der Gegenwart Gottes, in dieser Freundschaft mit diesem Vater und der Freundschaft mit Jesus Christus. Bestimmt so 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, manchmal bin ich da gar nicht mehr raus, weil das so wunderbar ist. Und das würde ich übrigens dann auch jedem empfehlen, nicht nur eine Reihe von Bitten vorzutragen, sondern einfach sich mal freuen, dass die größte Bitte bereits erfüllt ist.
Herzlichen Dank. Danke für diese Anregung. Nehmen wir gerne mit. Eine letzte Frage ist noch. Dir ist Gemeindebesuch wichtig. In welche Gemeinde gehst du dann jetzt anschließend an dieses Gespräch?
Das ist eine gute Frage. Ich habe lange Zeit gesucht nach Gemeinden, wo wirklich ein starkes Wort gepredigt wird. Und jetzt gehe ich in eine Gemeinde, die heißt Abraham-Gemeinde. Die ist ausgerechnet im Ghetto von Bremen. Also praktisch in so einem sozialen Brennpunkt drumherum. Also alles Mögliche an Menschen bis hin zu okkulten Dingen und so weiter. Und das ist so eine ganz kleine, trutzige Kirche. Und der Mann, Rüdiger Kurz, hat ein ganz wunderbares Wort. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, wie bleibe ich? Und ein bisschen später, also der Mann, der macht ab und zu, sagt es seiner Gemeinde, jetzt, wer das noch nicht getan hat, der spreche mir jetzt nach. Und dann spricht er das Übergabegebet vor. So was euch noch nie angeht. Nicht? So typisch ist das. Er ist in der Landeskirche, was eigentlich da nicht erlaubt ist, aber er macht trotzdem die Großtaufe. Und als ich da kam, die erste Taufe, die ich erlebte, war ein ehemaliger Moslem. Nicht? Draußen in so einem Riesenbottich ist der untergetaucht und wir auch getauft. Also ein fantastisches Erlebnis, da freue ich mich sehr darauf jetzt auch für die Gottesdienste.
Wunderbar. Danke vielmals, Albrecht, dass du uns teilhaben ließest an deiner Geschichte. Und wir freuen uns schon sehr, wenn du in die Schweiz kommst.
Und ich freue mich auch sehr auf euch.
Wunderbar. Machen wir einen Applaus. Wir bleiben in Kontakt. Wir beten für dich und du bete für uns. Ab nächste Woche haben wir dann die Flyer, wo wir dann verteilen können, und wollen auch andere Gemeinden dann motivieren und mobilisieren, damit wir viele Vorträge machen können
mit vielen Leuten. Ich sage ja immer, es ist ganz leicht, Menschen zum Glauben umzuführen. Und dann werde ich gefragt, wie das hält. Dann sage ich, das geht so, nur die Hände falten und beten, dass du auch mal jemanden zum Glauben führen darfst. Das wird über kurz oder lang immer erhört. Entweder man direkt, dass man jemanden dazu führen kann, oder indirekt. Und das wäre also auch meine Bitte an euch, dass, und das tut ihr natürlich ohnehin, dass wir alle beten, dass Menschen zum Glauben kommen.
Jawohl, das machen wir gerne. Und wir sehen uns ja Albrecht nächsten Samstag in Glarus, gell? Ich werde kommen.
Hallo, kommst du hin?
Ja, sicher. Ich versuche heute noch einige einzuladen dazu.
Okay.
Wunderbar.
Ich habe übrigens am Nachmittag, am Samstag, habe ich ja einen Workshop zu dem Thema, wie führe ich verstandesorientierte Menschen zum Glauben.
Genau.
Der ist mir besonders wichtig.
Wunderbar, ich habe auch das Buch von dir erhalten jetzt. Das könnt ihr heute gratis mitnehmen.
Ach schön, super.
Genau. Passt. Doch, ich komme am Samstagnachmittag. Genau, für diesen Vortrag.
Ja.
Wunderbar, in dem Fall. Also, dir Gottes Segen und bis bald.
Und Gottes Segen auch.
Herzlichen Dank. Tschüss.